Weiter war es, wir brauchen uns nicht um Essen kümmern, sondern wir können andere Dinge tun, wie zum Beispiel studieren. Wir haben ein Lieblingsessen, was uns besonders schmeckt. Gott versorgt uns mit Nährstoffen, die wir brauchen. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, süß, sauer, salzig. Es ist ein Privileg, es ist nichts Selbstverständliches und wir sind auch dankbar für die Menschen, die das Essen zubereiten. Also ich finde das so in der Summe ganz gute Gedanken, wo wir dankbar sein können für die Ernte. Und ich habe das schon mit diesem Erntedankfest, Festumzug erwähnt. Der hat natürlich schon mal eine größere Bedeutung. Wenn ich selber Bauer bin oder Landwirt, dann ist das irgendwo mehr, als wenn ich, der ich in den Supermarkt gehe, dafür die Ernte danke. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass in Deutschland ein Großteil der Bevölkerung Landwirte waren. Ich gehe mal davon aus, dass heute hier kein Landwirt sitzt oder eine Landwirtin, denn die Bevölkerung oder in der Bevölkerung sind es nur 2%, die überhaupt in der Landwirtschaft tätig sind. Also ich komme, bin noch auf dem Dorf aufgewachsen, ne? Kevin auch, wir kommen aus dem gleichen Dorf. Ne? Wir kennen das noch von früher, also wir haben natürlich viel Landwirte um uns herum gehabt, wir haben das miterlebt, aber auch jetzt ist, sage ich mal, der Supermarkt eher das, was wir kennen, als den Bauern. Aber wenn ich Bauer bin, dann hat Ernte natürlich eine viel größere Bedeutung für mich, wenn ich dann erfolgreich das ganze Jahr auf die Ernte hinausgearbeitet habe. Und eine schlechte Ernte hat natürlich dann auch eine größere Bedeutung, weil damit ja meine ganze Existenz auf dem Spiel steht. Also bei uns gab es dann immer in der, ich sag jetzt mal, in der lokalen Zeitung immer den Bauer, der dann wirklich mit so einem ganz traurigen Gesicht in seinem Feld stand, ja, und dann über die schlechte Ernte geklagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr sowas Ähnliches kennt, aber so war das bei uns oft und es war dann so, ja, man kannte das schon so ein bisschen. Und diese Tatsache, auch wenn es in Deutschland nur noch 2% sind, die in der Landwirtschaft tätig sind, ist es weltweit deutlich mehr. Deutschland, also weltweit sind ungefähr 2 Milliarden Menschen in der Landwirtschaft tätig. Ich denke, das ist nochmal eine Dimension, die das Ganze größer macht und auch einfach diese Bedeutung der Ernte nochmal größer schreibt. Und was auch wichtig ist, Gott bezeugt durch eine gute Ernte auch seine Existenz, dadurch, dass er uns Regen schenkt und fruchtbare Zeiten. Und eine Frage an euch, wisst ihr ungefähr, wie viele Menschen auf der Erde aktuell leben? 10 Milliarden? 8 Milliarden? Hat noch jemand mehr oder weniger? Ja. Wie viel? 7,9, okay, ich habe 7,7, ja. Das war die Zahl, die ich im Internet gefunden habe, aber wir haben doch tatsächlich so 7,7, 7,9, müsste ich jetzt gucken, meine Zahl war noch 7,7, ja. Also wir haben 7,7 Milliarden Menschen, nehmen wir mal meine Zahl, weil die weiß ich, ja, die Gott aktuell auf dieser Erde versorgt. Das ist schon ziemlich viel. Also ich habe erst überlegt, ob ich euch ein Bild mitbringe, was ich dann mal vorne an die Wand strahlen lasse. Habe ich jetzt kein passendes Bild gefunden, was klar macht, was 7,7 Milliarden sind. Ich habe nur gelesen, auf einem Quadratmeter kann man 5 Personen abbilden und dann könnte man das so hochskalieren. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Aber 7,7 Milliarden Menschen sind extrem viel. Und Gott versorgt sie, auch wenn es sicherlich Schwierigkeiten gibt, trotzdem versorgt sie. Und weil es so viele Menschen gibt und weil Gott auch so viele Menschen versorgt, ja, gab es schon immer wieder Zweifel an der Macht Gottes. Und wusstet ihr schon, dass seit 1000 Jahren sich Leute Sorgen über eine Überbevölkerung machen? Und zwar im Jahre 1803 war es soweit, dass die Weltbevölkerung die 1 Milliarde überschritten hatte. Und ungefähr 125 Jahre später war es die 2. Milliarde. Und damit wuchs die Angst der Menschen, dass die Erde die Menschen nicht mehr versorgen kann. Und dann gab es sogar einen Ökonom, der hat dann ausgerechnet, wann der Zeitpunkt ist, ab wann es Massenhunger geben wird und die Erde die Bevölkerung nicht mehr ernähren kann. Und zum Glück war diese Annahme falsch. Denn in den letzten 200 Jahren haben wir einen enormen Bevölkerungswachstum, aber wir haben auch ein enormes Innovationswachstum gehabt. Und damit können wir heute viel, viel mehr Menschen ernähren wie vor 200 Jahren. Und was aus menschlicher Sicht auswegslos war, das war aus göttlicher Sicht überhaupt kein Problem. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und jetzt will ich nochmal Bezug auf das Anspiel nehmen. Wir haben ja ein Anspiel zum Auszug aus Ägypten und auch mit Bezug auf die Kundschafter dann im Land Kanaan. Das hat ja auch einen Sinn und Zweck. Und zwar gibt es auch in der Bibel unheimlich viele gute Beispiele, die die Fürsorge und Versorgung Gottes zeigen. Und zwar sehen wir in der Bibel den Auszug von Israel aus der Sklaverei, aus Ägypten. Und ich habe nochmal nachrecherchiert, wie viele Leute da ausgezogen sind. Weiß es vielleicht einer von euch? Wie viele Leute aus Ägypten? Wie? 600.000. Oh, sehr gut. 600.000 ist die exakte Zahl und das betrifft aber nur die Männer. Ne? Genau, 600.000 Männer ohne Frauen, ohne Kinder. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es ungefähr 2 Millionen Menschen waren, die aus Ägypten ausgezogen sind. Also mindestens, wahrscheinlich sogar eher mehr. Und diese 2 Millionen Menschen, das haben wir im Anspiel auch gehört, die sind 40 Jahre durch die Wüste, durch Gottes Versorgung geführt worden. 40 Jahre, 2 Millionen Menschen. Ich finde, das ist schon mal gewaltig, weil wer schon mal in der Wüste war, der weiß, da gibt es jetzt wirklich nicht viel, wie man 2 Millionen Menschen ernähren kann. Und wir haben es auch gehört, Gott hat das Manna geschenkt als eins der Wunder, als eins der Beweise seiner Existenz. Und da ist ein Volk jeden Morgen aufgestanden und jeden Morgen haben die Manna gesammelt. Und wer so ein bisschen die Details kennt, der weiß, die durften nicht im Vorrat, keine Vorräte anlegen, außer vor dem Sabbat. Da durften sie einen Tag mehr sammeln. Ansonsten mussten die jeden Morgen gucken, liegt das Manna wieder auf dem Boden und mussten das einsammeln. Und das 40 Jahre. Also 40 Jahre lang in völliger Abhängigkeit ein 2-Millionen-Volk von Gott. Also ich finde, so wenn ich so ein bisschen über diese Dimension nachdenke, ist es echt gewaltig, dass es eigentlich auch funktioniert. Also ich hätte da so ein bisschen Bauchschmerzen, ja, wenn ich so Israelit wäre, ob das so 40 Jahre gut geht bei der Hitze und so weiter, ja, da jeden Morgen mein Manna zu sammeln. Und in der Bibel heißt es, der viel gesammelt hatte, hatte keinen Überschuss und der wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel. Und es wird auch bezeugt, dass in diesen 40 Jahren Gott das Volk versorgt hat und es keinen Mangel gab. 40 Jahre lang. Ich finde, das ist ein gewaltiges Beispiel der Größe Gottes. Und es verwundert natürlich auch nicht, dass wir dann an dieser Stelle auch im 2. Mose 2 Feste finden, die sich auch um das Erntedankfest oder um die Ernte oder den Dank für die Ernte drehen. Und Gott wollte, dass wir uns daran freuen. Wir haben ja hier auch einige Früchte und Obstsorten und so aufgelistet oder dargestellt, einfach um Gott unserem Dank deutlich zu machen. Wir sind dankbar dafür, dass Gott uns versorgt. Und ich habe mir so überlegt, was kenne ich denn so an Dankgebeten? Ich weiß nicht, ob ihr so ein paar Dankgebete könnt. Also ich habe im Laufe meines Lebens, ich bin ja doch schon ein paar Jahre älter jetzt geworden und habe doch einige Tischgebete kennengelernt. Ich denke mal, so ein paar davon kennt ihr wahrscheinlich auch. Meine Frau hat da auch noch eins gefunden. Also ich bin echt überrascht. Ich habe hier sogar 4 Stück gefunden. Und zwar für Speis und Trank, dir Gott sei Dank. Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir, Dank sei dir dafür. Gott segne diese Speise uns zum Kraft und dir zum Preise. Kennen einige von euch diese Gebete? Das sind sehr bekannte Gebete, die ihr vielleicht schon irgendwo gehört haben. Also ich habe die immer wieder mal so im Laufe, wenn man irgendwo eingeladen war oder auch bei mir zu Hause gehört, wo auch das gebetet wurde und wo Gott für das Essen ganz besonders gedankt wurde. Und genau das wollen wir auch tun. Und zwar würde ich gerne jetzt einmal ganz kurz dafür danken, dass wir so wunderbar versorgt sind. Und ich habe dazu Georg gefragt, ob er das stellvertretend machen kann, ob du einmal nach vorne kommst und einmal dafür dankst, dass Gott uns so wunderbar versorgt. 7,7 Milliarden Menschen werden versorgt. Wir in Deutschland, uns geht es sehr gut. Und vielleicht kannst du einmal die Schale so symbolisch in die Hand nehmen und wir danken einmal kurz dafür, vielleicht hier für das Mikrofon. Vielleicht wollen die noch jemand anders haben. Wir müssen noch mal gucken. Genau, einmal dafür danken. Und Georg, wenn es richtig ist, du bist der Älteste, der auch am ländlichsten wohnt und auch wahrscheinlich die meisten Ernten mitbekommen hat, ne?
Oh ja, ich habe von Kindheit an, haben wir ja Verwandte, ganz nahe Verwandte, die auch eine Landwirtschaft betreiben. Und da haben wir schon als Kinder mit begonnen, da mitzuhelfen. Also ich weiß, wie gepflügt wird, ich weiß, wie dies und jenes dort gemacht wird, wie ein Kuhstall ausgemistet wird, all das kenne ich, weiß, wie Gülle ausgebracht wird. Das hat mir nicht unbedingt Ehre eingebracht, sondern eher was, das hast du gemacht, natürlich. Ich mache alles mit und das war immer ein großer Gewinn.
Vielleicht können wir doch das hier nehmen. Uns
das hier nehmen, ja? Genau. Also, so ein bisschen Landwirt bin ich auch. Also, vom Herzen her sowieso. Und nun darf ich danken. Danke, Herr Jesus, danke, Vater, für alles, was du uns gegeben hast, geschenkt hast, alles aus Gnade. Wir preisen und rühmen dich ganz besonders auch an diesem Tag und wollen daran denken, dass auch das nicht aufhören wird, solange die Erde steht. Saat und Ernte, Hitze und Kälte, all das hast du uns verheißen und bis zum heutigen Tag so wunderbar erhalten. Wir dürfen in einem Überfluss leben, das ist ja fast unglaublich. Und dennoch ist diese Gnade jeden Morgen neu und wir dürfen davon leben. Leben aus der Gnade, wie wir auch vielfach singen und gesungen haben. Leben aus der Gnade. Und lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist wunderbar. Und diesen Segen, den dürfen wir heute auch auf uns alle, auf die ganze Gemeinde und unsere Familien legen, segne du uns weiterhin. Lob, Preis und Dank dir allein, Vater. Amen.
Ja, danke dir, Georg. Ich fand es, wenn wir einen Erntedankgottesdienst haben heute, dann ist es auch ganz wichtig, dass wir unseren Dank ausdrücken und dass wir auch dafür danken, dass Gott uns so wunderbar versorgt. Und das ist auch ein Privileg, wie ich schon sagte, auch das, was die Jugendlichen sagten, dass es einfach schön ist, dass Gott uns ja wirklich gut versorgt. Und ich bringe noch mal ein Zitat von unserer noch Bundesagrarministerin. Die hat nämlich gesagt, sichere Ernten sind nichts Selbstverständliches. Und auch in Deutschland ist es so, dass durch die Dürrejahre und so weiter die Landwirtschaft gelitten hat. Und daher möchte ich auch heute über eine besondere Ernte nachdenken, wo es bei der richtigen Saat eine große Ernte gibt. Und dazu lese ich einmal aus dem Galaterbrief, aus dem Kapitel 6, die Verse 7 bis 9. Also Galater, Kapitel 6, Verse 7 und 9. Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Genau, es geht heute um nicht nur um die Ernte, die auf dem Feld stattfindet. Und ich muss ja jetzt auch bei den Vergleichen, wenn ich das mit der Ernte auf dem Feld vergleiche, aufpassen, weil wir ja jetzt doch einen Experten unter uns haben. Ja. Aber es geht auch um die Ernte, die wir mit unseren Worten und auch über unseren Taten sehen und auch ernten dann später. Und dazu gibt es so zwei wesentliche Prinzipien, die man kennen sollte. Und zwar, das erste Prinzip heißt Ursache, Wirkung. Und zwar ist es so, wenn ich Mais sehe, dann wird Mais wachsen und nicht Äpfel. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Es wird immer das wachsen, was ich sehe. Und wenn das nicht so wäre, wenn ich also irgendwie Mais sehe und dann kommen auf einmal Kartoffeln oder was ganz anderes, dann wäre es so, dass wir hier totales Chaos hätten und unsere Versorgung wäre überhaupt nicht planbar. Also dieses Gesetz ist total gut und total wichtig, dass Gott festgelegt hat. Ein weiteres Prinzip, was auch wichtig ist, ist, wenn ich was sehe, dann erwarte ich immer mehr zurück. Es geht nicht darum, dass ich ein Korn sehe und im nächsten Jahr wieder ein Korn ernten will, sondern es geht darum, wenn ich ein Korn sehe, dann will ich 30, 60, 100-fach ernten. Das ist so ein Prinzip, sonst würde kein Bauer aufs Feld gehen und sehen. Ne, es geht immer darum, mehr zurückzubekommen. Und das sind so ganz wichtige Prinzipien, die wir auch einfach mal so mitdenken, wenn wir darüber nachdenken, was auch unsere Ernte sein kann. Ne, das, was für die Natur gilt, gilt ja auch für uns, wie wir noch sehen werden. Und zwar ist es etwas, wo ich auch jetzt noch mal neu darüber nachgedacht habe. Ich habe ehrlich gesagt davor noch nicht so bewusst darüber nachgedacht, dass mein Leben ein ständiges Sehen und Ernten ist. Ein ständiges Sehen und Ernten. Und dieser Brief, den wir jetzt, oder diese Verse, diese drei Verse, die ich uns vorgelesen habe, der ist ja auch an die Gläubigen gerichtet. Der ist nicht an irgendwelche Leute gerichtet, die Jesus noch nicht kennen, sondern der ist an die Gläubigen gerichtet in Galatien, und damit hat er auch für uns, ist er auch an uns gerichtet. Und das, was Jesus in den Evangelien sehr gut macht, ist, dass er Berufe und Gegebenheiten immer gerne vergleicht, und den Landwirt oder den Bauer, den nutzt er auch ziemlich oft, um das Prinzip klar zu machen. Wenn wir über Sehen und Ernten sprechen, müssen wir das auch machen. Und ich habe mir mal so Gedanken gemacht, wie ist denn das, wenn ein Bauer sehen und ernten möchte? Also im Prinzip ja ernten. Und ein Landwirt, der überlegt sich einige Dinge, bevor er loslegt. Und zwar überlegt er sich, was möchte ich im nächsten Jahr ernten? Also muss er sich überlegen, welche Art von Samen werde ich ausstreuen. Und dann überlegt er sich, wie viel Samen brauche ich denn, um das gesamte Feld zu besehen. Dann überlegt er sich, wann er das Ganze aussehen muss. Es gibt sicherlich Zeiten, wo es günstiger ist. Dann überlegt er sich, wie er das Feld bearbeiten kann, wie er es pflegen kann, düngen, bewässern. Und dann überlegt er sich auch noch, wann er die Ernte einholen kann. Und das ist total wichtig, wenn ihr das überträgt. Also da gibt es einen Bauer, der hat wirklich das Ziel, eine gute Ernte einzufahren, und der macht sich eine ganz klare Strategie, wie er das schaffen kann. Also wirklich sehr detailliert, und wer wirklich auf dem Land gewohnt hat, der kennt dann diese ganzen, also gerade im Sommer, da ist dann richtig viel los, die haben dann ganz viele unterschiedliche Maschinen und fahren damit auf die Felder, und manchmal riecht es im Dorf total nach Gülle, das ist dann, gehört dann auch dazu. Also da gibt es richtig, man merkt diesen Prozess, wenn man im Dorf wohnt, wo man merkt, hier arbeiten Leute ziemlich aktiv an der Ernte, damit irgendwo am Ende geerntet werden kann. Also eine ganz klare Strategie haben die Bauern, damit es am Ende auch funktioniert. Und jetzt wieder zu uns. Wie bewusst machen wir das? Wie klar ist unsere Strategie? Also ich finde es ganz wertvoll, mal darüber nachzudenken, wie klar ist unsere Strategie, zu sehen und zu ernten. Und zwar mit Blick auf eine spätere Ernte. Und denkt nochmal an das Prinzip, wenn wir ernten, wenn wir sehen, dann soll es immer mehr oder wird immer mehr daraus. Wenn wir ein Wort sagen, dann kann da immer mehr oder da wird immer mehr daraus, als was dieses Prinzip des Erntens und ist. Und die Frage ist, wie gut planen wir das? Wie gut planen wir unsere Ernte durch unser Reden und durch unser Handeln? Und zwar, was kann wachsen, wenn wir die falsche Musik hören? Was kann wachsen, wenn wir vielleicht die falschen Freunde haben? Was kann wachsen, wenn wir die falschen Filme gucken? Und zwar, es wird immer irgendwas wachsen. Ist egal, wir sehen und wir werden immer irgendwas ernten. Und die Frage ist nur, was? Und was in der Natur gilt, das gilt natürlich auch fürs Geistliche. Und dann geht es nochmal weiter. Wir wollen nochmal aufs Anspiel kommen. Und zwar hatten wir das Beispiel Israel, die Sklaverei. Israel ist aus der Sklaverei von Ägypten befreit worden. Sie kommen zum Land Kanaan durch die Wüste, was Gott ihnen als Besitztum verheißen hatte. Und hier war es dann so, dass sie mit Gott viel erlebt hatten. Es wurde auch gesagt, Teilung des Meeres, die hatten die 10 Plagen miterlebt. Die haben einen sichtbaren Beweis gehabt, eine Wolkensäule, eine Feuersäule. Sie hatten das Manna gesehen. Und wenn wir mal so ganz ehrlich sind, das sind so viele Machtbeweise, dann muss man doch eigentlich sagen, das ist doch hier eine ganz einfache Geschichte, dem Gott traue ich alles zu. Bei so viel sichtbaren Machtbeweisen ist es ja eigentlich so auf der Hand liegend. Und trotzdem war es hier nicht so, sie hatten Zweifel an der Führung Gottes. Es hat anscheinend nicht ausgereicht, diese vielen Machtbeweise. Und wir haben das gesehen, die Kundschafter haben Angst gesät, Und dann wurden aus Angst Zweifel an der Führung Gottes, an seinen Führern, und das Volk wollte sich nicht mehr von Gott führen lassen. Und die Ernte war, dass sie am Ende 40 Jahre Wüstenwanderung hatten und nicht in das gelobte Land durften. Und wenn ich das nochmal im Detail betrachten darf, ja, die wollten sogar zurück nach Ägypten, wo sie ja in der Sklaverei gelebt haben. Und ich habe mich gefragt, wo auch ihre Kinder ja auch getötet wurden. Ne, das war ja auch der, die kennen die Geschichte mit Mose. Dahin wollten sie sogar zurück. Also das fand ich schon eine ziemlich heftige Ernte, was aus diesen Zweifeln, aus dieser Angst entstanden ist am Ende. Und wir haben dieses negative Beispiel mit Israel, aber wir haben auch dieses positive Beispiel mit Kaleb und Josua, die öffentlich ein Zeugnis gesät haben. Die haben sich öffentlich hingestellt und haben gesagt, wir glauben, dass Gott uns dieses Land schenken kann, wo die Mauern fest sind, wo die Menschen groß sind, ja, und was vielleicht echt schwer aussieht, wir glauben daran. Die haben das öffentlich gemacht als absolute Minderheit, ja, so dass sie sogar gesteinigt werden sollten, ja, und dafür dieses öffentliche Zeugnis hat auch Gott sie belohnt. Die Ernte war, dass sie am Ende in das Land ziehen durften. Ein weiteres Beispiel im Neuen Testament ist Hananias und Sapphira. Und zwar heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 44, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachten zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also auch hier das Beispiel Menschen, die wirklich viel für Gott hingegeben haben, die ihren Besitztum verkauft haben, ihre Zeit investiert haben, ja, die die Armen gespeist haben. Ja, also die haben hier unheimlich viel ausgesät. Ja, und am Apostelgeschichte 2, Vers 47, also ein Vers weiter, steht dann die Ernte. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk, und der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Also das, was sie investiert haben, das, was sie gesät haben, die Ernte war gewaltig. Ne, da kamen Menschen zurück, die dann sich also für Gott entschieden haben. Die Gemeinde ist gewachsen und die Gemeinde hat Gott gelobt. Die Menschen haben Gott gelobt. Und dann gab es den Hananias und die Sapphira. Und ich kann mir vorstellen, da haben alle so im Freundeskreis ihre Felder verkauft, ne? Und irgendwann denkst du, oh, jetzt haben wir noch das, wir sind die Einzigen, die auch noch ein Feld haben, ja, jetzt müssen wir, glaube ich, auch nochmal unser Feld verkaufen, ja, sonst gehören wir vielleicht auch nicht dazu. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie dazu bewogen hat. Auf jeden Fall waren sie mit geteilten Herzen dabei. Sie haben das Feld verkauft und haben Teil von diesem Feld beiseite gelegt. Und haben dann den Aposteln gesagt, hier ist das Geld für das Feld, ja, es ist auch wirklich alles. Aber es war eine Lüge. Also sie haben eine Lüge gesät und dafür wurden sie von Gott mit dem Tode sogar bestraft. Sie wollten die Ehre in der Gemeinde haben dafür, dass sie genauso diesem Beispiel gefolgt sind, aber sie sind es mit einer Lüge, haben es mit einer Lüge gemacht und haben dafür den Tod geerntet. Das sind drastische Beispiele, die wir hier gerade von mir erzählt wurden, aber es sind Beispiele und gute wie schlechte Beispiele, die einfach Saat und Ernte zeigen. Das führt mich zu einer Frage, die ich mir vor kurzem gestellt habe. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen meinem Leben und dem Leben eines Menschen, der ohne Gott lebt? Wir hatten das in den Versen gelesen. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Und das ist genau der Punkt. Was ist denn der Unterschied zwischen meinem Leben und dem Leben eines Menschen, der ohne Gott lebt? Und das ist eine Frage, da habe ich mir überlegt, okay, je nachdem, mit wem ich mich vergleiche, gibt es viele Unterschiede oder auch wenige Unterschiede. Und zwar habe ich mir überlegt, was sind so die Unterschiede? Ich gehe, am Sonntag gehen wir vielleicht in den Gottesdienst, am Freitag in die Jugend. Wir besuchen einen Hauskreis, wir haben Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir beten und lesen jeden Tag in der Bibel. Wir tauschen uns mit Geschwistern aus. Und dann ist die Frage, wo unterscheiden wir uns vielleicht auch nicht? Wir verbringen viel Zeit am Fernseher. Wir spielen PC-Spiele. Wir verbringen unsere Zeit im Internet mit sinnvollen und auch weniger sinnvollen Dingen. Wir haben vielleicht das gleiche Hobby, wo wir genauso viel Zeit investieren wie die anderen. Wir beschäftigen uns vielleicht viel mit Politik, genau wie die anderen, oder auch anderen Themen und so weiter. Alles so Punkte, wo wir uns vielleicht nicht wirklich auch unterscheiden, wo wir komplett gleich sind. Aber was kann auch unsere Ernte sein mit Blick auf einen Unterschied? Und zwar wäre es schön, genau das, was ich jetzt im Apostelgeschichte 2, also in den Versen 44 bis 47 gelesen habe, dass es schön wäre, wenn durch unsere Worte und durch unsere Taten Menschen zum Glauben an Christus kommen. Von Christus hören und Christus loben. Das wäre schon schön, wenn das unsere Ernte wäre, wenn wir Zufriedenheit ernten, Freude ernten. Und was wir auch ernten, ist der himmlische Schatz im Himmel. Aber auf jeden Fall soll unsere Ernte einen Unterschied machen zu der Ernte zu den Menschen, die nicht mit Gott leben. Und dann möchte ich uns noch eine zweite Sache erzählen. Es war neulich so, ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der mir so erzählt hat auf einmal, David, mir ist Karriere und Geld gar nicht so wichtig. Einfach so, wir haben uns gut unterhalten, verstehen uns sehr gut. Er sagt, Karriere und Geld ist mir gar nicht wichtig. Und wenn ich nicht arbeiten müsste, dann würde ich in einer Blockhütte im Wald wohnen und Holz hacken. Hat er mir so erzählt. Ja? Und dann habe ich überlegt, was würde ich denn machen? Also so die Konstellation, weil ich nicht so finanziell unabhängig wäre, ne? Das war so die Vorgeschichte. Was würde ich denn genau tun, wenn ich diese Situation hätte und jetzt mir überlegen müsste, was mache ich denn jetzt mit meiner Freizeit? Ne? Dieser Gedanke war sehr, sehr wertvoll, hat mir ziemlich viel gegeben. Ich habe mich da auch mit meiner Frau ausgetauscht. Was würde ich denn tun, wenn ich wirklich jetzt entscheiden kann, was ich jetzt mit meiner Freizeit machen könnte? Und ich sag mal so, das ist eine Frage, die ich euch so mitgebe. Bei mir kamen da sehr interessante Sachen raus. Ja, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Das ist noch nicht abgeschlossen. Ja, ich bin mal gespannt, was Gott mir da noch so mitgibt. Ja, aber mir ist klar geworden, Dinge, die ich erst machen will, wenn ich finanziell unabhängig will, die kann ich teilweise schon heute machen. Ja, also da muss ich gar nicht so lange warten. Ja, und dazu kommt noch, ich hatte dann mal ein Gespräch mit einem Rentner oder einen, der bald in Rente gehen wird. Und das ist auch genau die Situation. Ne? Die Situation, Menschen, die dann eine finanzielle Unabhängigkeit haben, ja, und die sich dann überlegen, was kann ich denn alles machen? Ne? Also hört man die schönsten Sachen, da wollen reisen, wollen ihr Haus auf Vordermann bringen, sich um die Enkel kümmern, ihren Hobby nachgehen, Sport machen, gesund bleiben und so weiter. Da gibt es ganz viele Sachen. Es gibt natürlich auch so der Punkt, wo sie sagen, dann möchte ich mal in der Gemeinde richtig durchstarten. Da will ich mal so mitarbeiten, ich will Traktate verteilen. Da gibt es also wirklich sehr viele gute Sachen, die dann kommen, wenn ich in Rente bin. Und leider ist es dann häufig so, mit der Rente ist man auch ein bisschen älter. Auch manches kann man dann auch gar nicht mehr so machen. Da ist man gesundheitlich vielleicht ein bisschen mehr beim Arzt und so weiter. Deswegen so meine Ermutigung an alle, jung wie alt, ja, nehmt euch diesen Gedanken mit, überlegt euch, was ihr vielleicht auch jetzt schon machen könnt, bevor ihr vielleicht zu alt dafür seid. Genau, und zwar im Vers 9 hieß es ja, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Genau, also meine Ermutigung an mich selber, aber auch an euch, überlegt euch, wo ihr Gutes tun könnt, jetzt schon, nicht erst später. Und der Lohn ist uns sicher. Aber es ist genau wie bei der Landwirtschaft, da wird der Samen gesät und es wird ja nicht sofort am nächsten Tag geerntet. Es dauert ein bisschen, bis das wächst. Ne? Und genauso ist das auch im geistlichen Bereich. Es dauert, aber es wird eine Ernte geben. Und die Ernte ist uns sicher. Und deswegen auch die Ermutigung, tut solange Gutes, solange man noch kann. Und damit komme ich zum Abschluss. Und zwar, was heute ja einfach wichtig war, so am Anfang, Gott versorgt uns wunderbar. In Deutschland geht es uns auf jeden Fall gut. Sicherlich gibt es in der Welt Schwierigkeiten, auch bei der Ernährung, aber in Deutschland geht es uns wirklich gut, so über alles betrachtet. Und Gott versorgt uns auf der Erde mit guten Ernten. Und was er auch macht, er versorgt uns hier auf der Erde, auch im Geistlichen betrachtet, mit guten Freundschaften, mit guten Ehen, mit Frieden im Herzen und auch mit Freude an Christus. Das sind auch die Ernten, die wir jetzt schon ernten können, hier auf dieser Erde. Und im Himmel werden wir einmal einen unvergänglichen Schatz erben, den uns keine Finanzkrise nehmen kann. Auch das ist nochmal wichtig. Und die Predigt hatte ich überschrieben mit dem Titel Was ist unsere Ernte? Und als Abschlussvers habe ich uns aus Johannes 10, Vers 10 noch einen Bibelvers mitgebracht. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und damit will ich schließen. Danke euch.